Und Frauen haben, wie du gesagt hast, kein Kümmergehen. Das ist einfach nur Sozialisierung, Gewöhnung. Sie sind achtsam dafür, was getan werden muss. Und deshalb können sie es gut. Männer können das rein theoretisch ganz genauso. Also wir können uns kümmern, weil wir Menschen sind und nicht, weil wir Frauen sind.
Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Desired, der Podcast. Mein Name ist Alice und ich möchte heute über ein Phänomen sprechen, von dem vor allem Mütter und Frauen betroffen sein können. Und zwar geht es um Mental Load. Das ist so ganz grob zusammengefasst die Belastung der unsichtbaren To-Dos, die Frauen alleine und tagtäglich so abarbeiten müssen. Und besonders mit Kindern können diese To-Do-Listen für Mütter dann sehr, sehr lang werden. Und was das für die Frauen, deren mentale Gesundheit, aber auch für die Gleichberechtigung und die Gleichberechtigung in Partnerschaften bedeuten kann und wie man Mental Load abstreifen kann, darüber spreche ich heute mit einer absoluten Expertin auf dem Gebiet. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen, Laura Fröhlich.
Hallo Alice, schön, dass ich hier in deinem Podcast sein darf oder in eurem besser gesagt.
Auf jeden Fall. Und Laura, würdest du zu Beginn einmal dich und deine Arbeit für uns vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Laura Fröhlich, ich komme aus Ludwigsburg, das ist bei Stuttgart und ich lebe hier mit meinem Mann und unseren drei Kindern. Und tatsächlich bin ich jetzt seit so einer kurzen Angestelltenphase wieder komplett selbstständig. Ich halte Vorträge und gebe Workshops zum Thema Mental Load. Ich habe ein Mentoring-Programm für Frauen, um diese mentale Belastung zu reduzieren. Und es ist tatsächlich mein Beruf geworden. Und ehemals war ich natürlich aber auch selbst betroffen und habe immer gedacht, ich schaffe das alles nicht, es ist zu viel, meine To-Do-Listen sind zu lang und ich dachte, ich wäre halt einfach nur nicht gut organisiert. Und als ich dann erkannt habe, krass, da gibt es einen Namen für dieses Problem, es ist ein Konzept der Belastung und es liegt nicht an mir, sondern natürlich auch an einer gewissen systemischen Problematik, war ich erleichtert und gleichzeitig ganz neugierig, habe recherchiert, ein Buch geschrieben. So bin ich zu meinem Beruf gekommen, der mir auch sehr viel Freude macht. Und trotzdem wünschte ich mir manchmal, ich wäre in dieser Hinsicht arbeitslos, weil es natürlich krass ist, was ganz besonders Frauen tagtäglich zu schultern haben.
Absolut. Da sprichst du schon genau den richtigen Punkt an, wo ich noch mal ein bisschen nachhaken wollte. Und zwar um diesen Begriff Mental Load, um den ein bisschen Leben zu verleihen quasi und den Begriff ein bisschen greifbarer zu machen. Könntest du vielleicht von so einer typischen Alltagssituation erzählen, in der Mütter so die ganze Wucht der unsichtbaren To-Dos und des Mental Loads zu spüren bekommen?
Ja, Mütter sind ganz oft, also eher in Teilzeit berufstätig, weniger in Vollzeit. Es gibt weniger Frauen, die Kinder haben und in Vollzeit arbeiten, als es Männer gibt. Das heißt, so diese typische Frau, die in Teilzeit berufstätig ist, die hat dann morgens schon den ersten Berg Arbeit, wenn sie dann überlegt, so was brauchen heute die Kinder in Kita und Schule, an was muss ich denken, Brotdose zusammen suchen und füllen und so weiter, die Kinder in die Kita bringen, dann schnell zum Job düsen, dann ohne Mittagspause schnell wieder zurück, währenddessen vielleicht schon so die Einkaufsliste im Kopf überlegt, dann fällt ihr ein, dass heute noch der Opa Geburtstag hat und eigentlich sollte die Familie ihn anrufen und die Kinder haben keine passende Herbstjacke und abends ist Elternabend und da gibt es dann gleich die nächsten To-Dos zum Abstauben. Und vielleicht kümmert sie sich auch zeitgleich noch um die Bedürfnisse ihres Partners, Partnerin oder ihrer Familie, natürlich um die Bedürfnisse der Kinder und hat so auf dem Schirm, was die Kinder alles brauchen und in Zukunft brauchen werden. Und allein schon das, finde ich, klingt immer ganz gruselig und man fragt sich, ne, warum immer sie? Ist sie die Einzige, die sich um die Kinder kümmert? Gibt es da eventuell noch einen Vater dazu? Was macht eigentlich der? Und deshalb sind besonders oft Mütter betroffen, was aber nicht bedeutet, dass nicht auch Frauen ohne Kinder das Problem kennen oder dass auch manche Väter das natürlich kennen. Aber ich denke, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen.
Ja, oh Gott, also wo du das gerade alles schon aufgezählt hast, ist mir schon der Kopf, war schon ein Dreh irgendwie im Kopf. Ja, die unsichtbaren To-Dos. Ich finde, das ist ein sehr guter Begriff dafür auf jeden Fall. Und könnte man Mental Load, also wenn es da einen Glaubenssatz geben würde, könnte man Mental Load dann in dem Sinne zusammenfassen: Wenn ich mich nicht drum kümmere, tut es keiner?
Ganz genau, das ist eine ganz, ganz gute Bezeichnung dafür. Das heißt, diese Verantwortung liegt halt auf meinen Schultern. Und ich bin die, die an alles denkt und denken muss, weil wenn ich es nicht mache, wird es eben vergessen mit all den Konsequenzen, die das für Familien hat. Aber das kennen manchmal auch Frauen, die in einer Partnerschaft und in einer Wohngemeinschaft leben. Wenn ich nicht den Spülschwamm mal austausche, wenn ich nicht Salz nachkaufe, ne? Wenn ich nicht mal die anderen dazu anrege, dass wir endlich mal den Müll rausbringen müssen, passiert nichts. Also auch da sieht man, es ist dieses an alles denken müssen und auch die Wut darüber und auch die Verantwortung, die auf den Schultern ruht und die natürlich schwer wiegt. Jetzt nur mal als Beispiel, wenn ich verantwortlich dafür bin, irgendwie Medikamente für jemanden zu gehen oder Logopädieübungen zu machen, Medikamente zu verabreichen, dann sind es auch teilweise Aufgaben, die haben dann wirklich auch mit gesundheitlichen Dingen zu tun. Und trotzdem sind auch diese Kleinigkeiten wie Spülschwamm und Zahnpasta und so austauschen einfach auch eine super mega Belastung, denn es geht halt vor allem um die Menge der Aufgaben und nicht um das Einzelne.
Genau, klar. Und ja, woran liegt das, dass davon eben besonders oft Frauen betroffen sind? Ist ein strukturelles Problem, hast du schon gesagt. Wie ist das zustande gekommen? Was ist da passiert? Warum muss das sein?
Ja, ich sag mal so, das patriarchale System ist da mal wieder grundlegend. Und das bedeutet, überall in Kulturen und Gesellschaften, in denen so ein patriarchales System besteht, machen Frauen Fürsorgearbeit. Also Frauen werden in der Gesellschaft dann als die Gebenden gesehen und sie werden so sozialisiert, es wird auch von ihnen erwartet und wir merken das vielleicht ganz konkret auch im Alltag, dass wir von kleinen Mädchen eher erwarten, ordentlich zu sein, sich um andere zu kümmern. Mensch, vertrag dich mit deinem Bruder. Möchtest du nicht die Karte für die Oma malen? Warum bist du denn immer so laut oder warum bist du denn immer so unordentlich? Während wir bei Jungs dann eher denken, ja gut, das ist halt ein Junge, der ist halt unordentlich, der malt nicht gern für die Oma, der bürstet sich auch nicht gern die Haare, das ist ihm alles eben nicht so wichtig. Und ich muss ihn da als Mama oder Papa sehr unterstützen, Ordnung zu halten und sich zu organisieren. Das heißt, es wird da so ein Stück weit diese Kompetenz nicht erwartet. Und so finden sich dann manchmal Frauen wieder, oder meist sogar, dass sie kompetenter sind in der Alltagsorganisation und auch in der Fürsorge. Das heißt, Frauen haben gelernt, achtsam zu sein für das, was getan werden muss. Zum Beispiel auch, ach, meinem Kumpel geht's schlecht, ich rufe den mal an und frage, wie es ihm geht. Ich erzähle aber auch von mir, wie es mir gerade geht. Also Frauen erwerben diese Superkraft, weil es von ihnen erwartet wird, weil es ihnen zugemutet wird. Und das Problem daran ist dann, dass das aber alles sehr viel Arbeit bedeutet, die zumeist unsichtbar ist. Das heißt, uns ist als Gesellschaft oft gar nicht so klar, wie wichtig und wertvoll Fürsorgearbeit ist. Im Bereich Kinderbetreuung, Versorgung von Angehörigen, von kranken Menschen. Aber ich mache mal ganz plausibel, warum es auch im beruflichen Alltag wichtig ist. Wenn wir in einer Büroatmosphäre arbeiten, in der sich keiner kümmert, da gibt es keine frischen Blumen, da gibt es auch keine Süßigkeiten, es gibt zu Weihnachten keinen Lebkuchen, es werden keine Geschenke verteilt, wenn jemand Geburtstag hat, es wird nicht gratuliert, es ist einfach nur ein monotones Nebeneinanderherarbeiten und es ist überall unordentlich und unorganisiert und auch nicht schön. Dann ist es eine Arbeitsatmosphäre, in der wir auch nicht so gut und erfolgreich sind. Das bedeutet, wir brauchen diese gute Atmosphäre, um richtig gute Arbeit zu leisten. Und jetzt ist die Frage, wer sorgt denn für diese gute Atmosphäre? Wer kümmert sich um die Bohnen in der Kaffeemaschine? Wer sammelt Geld für Geschenke für KollegInnen ein? Und da sind wir wieder bei dieser Superkraft Fürsorge, die aber leider nicht gewertschätzt wird und die vor allem durch unbewusste Denkmuster Frauen zugeordnet wird. Also vielleicht kennst du es ganz persönlich, dass dann bei dir solche Aufgaben landen, weil, ja, du kannst ja so gut, du hast immer so gute Geschenkideen, du hast so ein Händchen dafür. Das heißt, aber bloß weil ich was gut kann, muss ich doch nicht immer dafür zuständig sein. Aber es ist wirklich auch durch Studien belegt, dass wir auch im beruflichen Kontext Frauen solche Aufgaben übertragen. Und jetzt wird es ganz perfide, wenn Frauen diese Arbeit ablehnen, dann heißt nachher, das ist nicht so eine Teamplayerin, bei der dreht sich vieles um sich selber. Also die Alice, das ist so eine egoistische Mitarbeiterin. Dabei hast du vielleicht nur gesagt, ich kann mich nicht um die Betriebsfeier kümmern, ich habe den Schreibtisch voll. Und dein Kollege, der Tom, hat das Gleiche gesagt. Bei dem haben wir dann aber eher das Gefühl, Mensch, das ist halt einfach ein zielstrebiger Mann, der sagt, was er will. Und das ist sowieso jemand, der eignet sich für eine Führungsposition. Der kann ja auch keine Betriebsfeier organisieren. Den nehmen wir mal ins Führungskräfteprogramm. Und daran erkennen wir schon ein bisschen so manchmal Machtlosigkeit, weil uns diese Aufgaben zugeordnet werden und wir genau wissen, was passiert, wenn wir sie ablehnen. Mhm. Und da rauszukommen, das hat ganz viel mit Stereotypen, Vorurteilen zu tun, mit Denkmustern, also die zu reflektieren, darüber zu sprechen, wieso erwarte ich eigentlich immer von den Frauen in meiner Umgebung, dass die Kuchen backen und Karten schreiben. Und das dann zu verändern, ist natürlich eine gesellschaftliche Aufgabe, aber wir Frauen können leider auf den großen Umbruch auch oft nicht warten, weil wir haben halt den Kopf voll, es muss jetzt was passieren.
Ja, und dann auch wahrscheinlich einfach dieses Nein sagen und Grenzen setzen. Das
ist zum Beispiel natürlich eine gute Möglichkeit, um den Mental Load zu reduzieren, aber wieder mal leichter gesagt als getan, siehe die Betriebsfeier. Das heißt, Nein sagen und die Aufgaben ablehnen und Grenzen setzen, sensibel sein für die eigenen Bedürfnisse. Wenn wir das könnten, ne? Wenn wir das wirklich könnten, dann hätten wir oft nicht so eine große mentale Belastung. Und da fängt es aber schon an. Ne? Also Frauen werden eben sozialisiert, sich zu orientieren daran, wie geht es den anderen als Gebende, ne? Und nicht, wie geht es mir. Und jetzt das zu verändern hier, das ist eine große Aufgabe. Und auch manchmal wirklich für uns selber zu gucken, Moment mal, jetzt gucke ich mal, wie geht es mir. Und wenn ich merke, ich brauche dringend eine Pause, signalisiere ich das auch meinem Partner, Partnerin, KollegInnen und sage, Moment mal, kann ich jetzt gerade nicht, ich brauche kurz eine Pause oder vielleicht auch lange eine Pause. Genau, das ist natürlich, wenn wir auch nachher darauf zu sprechen kommen, was ist eine Lösung?
Genau, weil du hast ja für dich da schon eine Lösung gefunden. Du hast für dich das Problem erkannt. Du bist in die Mental Load Falle getappt, wenn ich das so sagen darf. Ja, wie hast du das erkannt? Und wäre vielleicht auch eine nächste Frage, wie das dann kommuniziert auch?
Ja, also erkannt habe ich es eben durch dieses Konzept. Deshalb ist es so gut, dass dieses Konzept einen Namen hat, Mental Load. Das gab es natürlich schon immer, aber jetzt hat es einen Namen, wir können es wirklich ansprechen. Ich war da schon ziemlich verzweifelt, weil ich einfach so viel auf dem Schirm hatte und gar keine Pause mehr machen konnte, mich selbst unter Druck gesetzt habe und gleichzeitig landete halt einfach auch alles bei mir. Ja, ich als Mutter war immer in jeder WhatsApp-Gruppe drin und jeder hat mich wegen Familienarbeit und Zeug da angesprochen und ich sollte noch dies und das machen, bla bla bla. Genau, ich habe dieses Konzept kennengelernt und dachte, ja, das ist genau das Problem. Okay, und jetzt möchte ich was verändern. Also das Erste ist natürlich schon auch immer selbst zu überlegen, okay, da habe ich echt ein Thema und ich möchte da was verändern und dann wirklich auch den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte nicht mehr für alles zuständig zu sein. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und der nächste ist aber, du hast es angesprochen, wie kommuniziere ich das Problem? Gerade auch in der Partnerschaft. Denn es signalisiert dem anderen ja meist, ich trage die Verantwortung auf meinen Schultern, ich denke an alles und du eben nicht.
Ja, es kann ja auch sehr verletzend rüberkommen, könnte ich mir vorstellen.
Absolut, weil der andere ja dann auch oft das Gefühl hat, ich mache doch aber auch was und das wird jetzt wiederum auch unter den Tisch gekehrt. Ich leiste doch auch Arbeit, berufliche Arbeit, ich kümmere mich doch auch um unsere Kinder, ich saug doch hier auch durch und jetzt stellst du mich so hin, als würde ich an nichts denken. Genau, deshalb trifft das Thema natürlich dann oft auf Konflikte und auf Verletzungen und da auch mal, und deshalb ist es auch nicht leicht, das Thema zu kommunizieren. Wie ich es empfehle oder wie wir es auch zu Hause machen, dass wir wirklich von uns selbst reden. Also der erste Schritt, sich selbst darüber klar werden, was ist eigentlich das Problem und zu was führt es. Also ich habe dann zum Beispiel gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie den ganzen Alltag koordinieren und ich habe das Gefühl, an die Dinge denken zu müssen. Es führt einfach dazu, dass ich so gestresst bin und den Kopf immer voll habe. Und ich wünsche mir, dass wir da was verändern gemeinsam. Also ich brauche deine Unterstützung und ich möchte gerne, dass wir uns diese Denkarbeit besser aufteilen. Und dann auch dem Partner, der Partnerin jeweils Raum zu geben, die eigene Perspektive zu schildern. Vielleicht sagt die andere Person, ja, mir geht es aber eigentlich ganz genauso. Ich möchte auch was verändern. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, du siehst vielleicht nicht, was ich tue. Lass uns das doch gemeinsam aufschreiben. Also diese unterschiedlichen Perspektiven und ich arbeite ja viel mit Frauen zusammen, die in so einer heterosexuellen Beziehung leben und ich habe immer erlebt, dass im Gespräch auch mit ihren Partnern, dass diese Partner auch hilflos waren, dass sie auch dachten, was soll ich denn machen? Ich fühle mich ja auch in so einer komischen Rolle. Ich fühle mich auch manchmal so an die Wand gestellt, als wäre ich irgendwie der für alles verantwortlich gemacht wird. Und über diese Gefühle zu sprechen, ist schwer, aber ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir dieses Werkzeug einmal in unsere Werkzeugkiste packen können, dass wir in der Lage sind, als Paar über unsere eigenen Gefühle zu sprechen, nicht sofort den anderen dafür die Verantwortung zu nehmen, sondern zu sagen, es sind meine Gefühle und so ist es und es führt dazu und ich wünsche mir von dir das und das dann so als Zwiegespräch erlernen, wie so ein Ping-Pong-Spiel, dann ist es sehr gut möglich, da auch gemeinsam Lösungen zu finden. Gleichzeitig, vielleicht möchte ich das noch kurz anmerken, ist es auch wirklich meiner Meinung nach eine Verpflichtung der Männer, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also sie sind nicht die, die jetzt irgendwie schuld daran sind, aber es ist wie mit dem Lied von den Ärzten, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, aber es ist deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und das ist beim Thema Care-Arbeit. Liebe Männer, das ist ein Thema und wir müssen uns alle damit beschäftigen. Und es ist auch eure Verantwortung. Und lasst uns drüber reden und lasst nicht die Frauen jetzt so von wegen, die müssen jetzt das Thema erklären und die müssen es auf den Tisch bringen und die müssen betteln und winseln darum, dass wir uns diese Arbeit teilen. Die müssen gar nicht betteln und winseln. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, aber durch Rollenmuster sind wir eben in gewisse Schubladen gerutscht. Und auch Männer haben ja Druck, zum Beispiel, dass sie sich immer für die Finanzen verantwortlich, auch unter diesem Druck leiden. Also diese Vorurteile sind auch für Männer oft ganz, ganz gemein und auch für kleine Jungs ist es gemein und das gilt es zu ändern. Ne? Also das Problem ist das System, nicht die Menschen, die darin leben, würde ich sagen.
Ja, und auch, gut, wir haben zwar gerade die Ärzte gesungen, aber dass du im Prinzip dieses Wort Schuld weit davon wegdrücken möchtest, weil niemand schuld ist, in was für einer Gesellschaft er aufgewachsen ist, sondern es dann eher darum geht, das zu erkennen und daran zu arbeiten und hier gar kein Schuldiger oder eine Schuldige gesucht werden soll. Ne?
Das, genau. Wie bei vielen Diskriminierungsformen sind wir oft jetzt nicht bewusst Täter oder Täterinnen, aber wir leben in einem System, wo es Diskriminierung gibt und ich empfinde es schon auch als unsere aller Verantwortung. Diskriminierung gibt es nicht nur im Geschlechterbereich, sondern in ganz vielen Bereichen. Ne? Und da dann auch zu sagen, nee, damit habe ich nichts zu tun, Das ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung, weil wir alle eine Verantwortung tragen. Aber genau, du hast recht, Schuld ist da der völlig falsche Ansatzpunkt. Denn gerade auch Paare, heterosexuelle Paare noch viel stärker, rutschen wirklich wie auf klipschigen Folien einfach in diese Fallen rein. Ja. Genau.
Ja. Oh Mann, und hast du vielleicht, um das deinem Partner, deinem Ehemann zu verdeutlichen, manchmal irgendwie so ein bisschen darüber fantasiert, einfach mal einen Tag lang, weiß ich nicht, auf dem Sofa zu liegen, Netflix zu gucken, nur das allerkleinste Minimum zu machen, um einfach zu verdeutlichen, schau mal, was ich noch alles tue und was hier passiert, wenn ich diese Kleinigkeiten nicht tue quasi.
Ja, das habe ich gemacht. Ich wüsste nur schon gleich, dass größte Hindernis wäre ich selbst. Ja. Ich wäre schon wahrscheinlich gar nicht in der Lage, da zu liegen. Das heißt, eigentlich muss ich raus. Das ist krass. Frauen erleben in Umfragen das eigene Zuhause oft als Arbeitsort, während Männer das eigene Zuhause eher als Ort der Entspannung sehen. Und wenn man sowas mal zu Hause anspricht, krass, das ist bei uns eigentlich auch so, vielleicht auch nicht, aber dann ist ja eigentlich schon mal ganz klar, dass hier irgendwas in eine komische Richtung läuft. Und da geht es wirklich wieder darum, diese Verantwortung für Haushalt und Co. zu verteilen. Und dazu müssen viele lernen, abzugeben und loszulassen. Auch natürlich gewisse Dinge vielleicht nicht mehr so ganz perfektionistisch anzugehen. Gleichzeitig auf der anderen Seite aber wirklich zu sagen, es ist auch meine Verantwortung. Ich kann nicht immer darauf warten, dass meine Partnerin sagt, was zu tun ist, sondern ich gucke, was zu tun ist. Also ich bin achtsam für das, was erledigt werden muss. Die Zahnpasta ist bald alle, also schreibe ich auf einen Zettel, dass ich Zahnpasta kaufen muss und gehe Donnerstag in den Drogeriemarkt und hole die da. Warum muss dann jemand anderes sagen, hey, könntest du bitte Zahnpasta kaufen? Und das bei vielen, vielen anderen Dingen. Und das heißt, auch gerade so zwischenmenschliche Dinge, warum wissen manche Väter, also ich sage hier bewusst manche, es ist natürlich nicht immer so, aber manche gar nicht, welche Schuhgröße ihre Kinder haben. Oder sie sagen, ach ja, wie heißen nochmal die Eltern da von dem Kindergartenkumpel? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Ich habe auch die Nummer nicht, keine Ahnung. So Playdates ausmachen ist nicht so mein Ding. Okay, es ist nicht dein Ding. Worum geht es hier? Es geht um dein Kind und dass dein Kind sich mit seinen FreundInnen treffen kann. Das ist nicht dein Ding, aber Fußballer und so Namen kennst du alle oder wie? Also es ist natürlich auch, wie bewerten wir diese Arbeit. Und da habe ich mit Robert Franken drüber gesprochen, ein Experte auch für Themen wie Diversität und Gleichberechtigung. Der hat gesagt, es braucht natürlich auch die Ambition der Männer, diese Fürsorgearbeit zu übernehmen und die Bedeutung dieser Arbeit zu erkennen. Und da sind wir Frauen dann manchmal so ein bisschen, ja, auf diesen Mindset-Change angewiesen. Also die Männer müssen einfach erkennen, wie wichtig diese Arbeit ist. Mhm. Ob das jetzt in Bezug auf Elternschaft ist, auch in Bezug auf Pflege von Angehörigen oder in Bezug auf Care-Arbeit im beruflichen Umfeld. Also das ist, finde ich, eine wichtige Aufgabe, die tatsächlich die Männer mal konfrontativ übernehmen dürfen, sage ich es jetzt mal so. damit wir Frauen da eben auch ein Stück von loslassen können. Und die Frage war mit diesem auf dem Sofa liegen und nichts tun. Es ist oft auch eine politische Debatte, legen wir Frauen diese ganze Arbeit nochmal hin? Es gab ja auch schon Proteste, ich meine in Island vor einigen Jahrzehnten sogar schon oder in der Schweiz. Also tatsächlich, es gibt ja politische Ideen, dass wir da mit den Frauen gemeinsam auf die Straße gehen. Und gleichzeitig sind es halt viele Frauen, die Care-Arbeit machen. Das heißt, wenn ich auf die Straße gehe, überlasse ich meine Kinder eventuell sich selbst oder zu pflegenden Angehörigen. Das Dilemma auch der Care-Berufe. Ja. Aber ich denke, sowas wäre schon mal gut. Und deshalb auch nochmal zurückzukommen auf deine Frage. Ja, Frauen, denke ich, überlegen oft, was ist, wenn ich jetzt einfach nichts mehr mache? Und das ist ja auch ein Frust. Und gleichzeitig diese Verzweiflung zu wissen, es geht aber auch nicht. Ich kann halt die Kinder sich nicht selbst überlassen. Also es ist ein bisschen eine doofe Lage. Und da ist natürlich auch immer wichtig, das, was wir schon gesagt hatten, ins Gespräch kommen und sagen, das ist unsere gemeinsame Verantwortung. Wir teilen die Aufgaben jetzt so auf, dass es für uns gut ist. Aber ich als Frau bin nicht diejenige, die immer an alles denken muss, weil es ist für mich schwierig, es ist belastend, es nimmt mir Kapazität und ich möchte das so nicht mehr. Und dann auch wieder Frauen gegenseitig zu unterstützen, dass sie sagen dürfen und können, was sie brauchen und was sie auch nicht mehr wollen. Das ist dann, glaube ich, so einfach ein ganz großer, wichtiger Weg.
Und wenn man sich die Care-Arbeit teilt, ist man ja auch gleichzeitig ein total tolles Vorbild für seine Kinder, die aufwachsen.
Ganz genau. Denn tatsächlich, dass Männern auch diese Arbeit nicht zugetraut wird, ist natürlich für Männer auch super ätzend. Und wenn Jungs sehen, ja super, mein Papa, der kann sich ja wunderbar kümmern, der kann toll trösten, der kann auch mal eine Kindergeburtstagseinladung zusammenbasteln und wir freuen uns darüber. Und der kann seine eigene Mutter und den Vater anrufen und sich um die kümmern und denen mal ein Bild schicken. Ja, das kann nicht nur meine Mama, sondern das kann auch mein Papa. Ist ja mega cool, ich kann das auch. Es ist egal, ob ich Junge oder Mädchen bin, ich kann mich kümmern und ich kann mir später aussuchen, will ich Kinder, wenn ja, möchte ich mich um die kümmern und darf ich dann auch bitte meine Berufstätigkeit einschränken, darf ich dann als Mann Elternzeit nehmen, ich habe alle Möglichkeiten und diese Möglichkeiten fehlen uns manchmal sowohl als Mann als auch als Frau wirklich frei zu entscheiden und diese Freiheit ist eingeschränkt durch diese Stereotypen Rollenbilder und die aufzubrechen, damit können wir eigentlich auch schon in der Schule oder sagen wir noch im Kindergarten anfangen.
Ja, und ich habe da jetzt keine aktuellen Zahlen, vielleicht ist es auch eher so ein bisschen, wie ich es aus dem Bekanntenkreis, aus den Firmen etc. höre, dass aber doch immer mehr Väter auch auf Elternzeit mittlerweile zurückgreifen. Oder ist das immer noch viel, viel, viel zu wenig?
Ja, geht da noch viel mehr? Es tut sich was, das ist gut und wichtig und immer mehr junge Männer vor allem wollen auch nicht irgendwie nur Karriere machen und wenn sie mal Familie gründen, sich einfach keine Zeit für die Kinder haben. Es tut sich aber noch sehr wenig, muss man sagen. Eine ganz tolle Professorin, die Frau Possinger, die ich schon oft in Vorträgen gehört habe, die ich selbst interviewt habe auch, die hat da handfeste Zahlen, die zum Beispiel immer noch zeigen, dass sich zu wenig tut. Das heißt, die Elternzeit ist nicht paritätisch verteilt, sondern selbst auch in wohlhabenden Familien, wo es also jetzt nicht eine krasse Frage des Geldes ist, muss man noch ein bisschen ausklammern. Selbst da ist es so, die Väter gehen 2 Monate, die Frauen gehen ein Jahr, so wie wir es auch gemacht haben. Und dann bei uns im Schwäbischen ist es sogar so, die Väter, die nutzen dann diese 2 Monate, um ein Häusle zu bauen. Ja? Der schwäbische Ingenieur nimmt 2 Monate Elternzeit und schafft dann was im Garten oder hier und da, wird aber nicht fürsorgekompetent. Aber das Ziel der Elternzeit ist, dass beide Eltern fürsorgekompetent sind und dass zum Beispiel, nur mal jetzt so als Beispiel, eine Mutter nach einem halben Jahr Elternzeit, in der sie vielleicht auch sich erholt hat von der Geburt oder möglicherweise gestillt haben wollte, dass sie danach die Möglichkeit hat, wieder den Job einzusteigen, weil sich jetzt der Vater kümmert. Ist jetzt nur ein Konzept von vielen. Aber das ist ja eigentlich die Idee der Elternzeit. Und natürlich diese paritätische Aufteilung auch Familien möglich zu machen, die weniger Geld haben, ist das eine. Also es ist auch eine staatliche, gesellschaftliche Aufgabe. Und andererseits auch zu sagen, wir teilen die Elternzeit, selbst wenn er mehr verdient als sie. Weil wir erwerben hier was ganz anderes, was nochmal wichtiger ist als Geld. Und dann sparen wir halt mal einen Urlaub ein oder haben halt nur ein Auto anstelle von zweien. Aber dafür haben wir eine ganz, ganz super gute Basis geschaffen, dass wir eben nicht in diese Mental Load-Falle treten, weil wir beide wissen, was bedeutet es, zu Hause zu sein, diese Care-Arbeit zu machen? Was bedeutet es, sich um ein Kind zu kümmern? Was muss man dabei bedenken, um auch die Wertschätzung dieser Arbeit zu Hause noch mal anders in den Fokus zu rücken. Also das sind einfach so Dinge, die bisher noch nicht so optimal laufen. Ja. Da wünsche ich mir auch manchmal mehr politischen Einfluss. Zum Beispiel in skandinavischen Ländern kriegst du das volle Elterngeld auch nur, wenn du es paritätisch aufteilst. Ja, und da müssen wir manchmal unserem konservativen Mutterbild hier in Deutschland ein bisschen in den Hintern treten. Und zwar auch manchmal mit ein bisschen Druck und Zwang. Wie gesagt, ich möchte hier nochmal ganz bewusst die Eltern rausnehmen, die einfach knapsen mit dem Geld. Und das ist ja aktuell nochmal ganz krass geworden. Das heißt, die gar nicht wissen, wie sie genug Geld erwirtschaften. Und da hat man dann nicht so eine freie Wahl. Aber ich weiß in meinem Umfeld, die ganzen Ingenieursfamilien hier, wo er bei Daimler arbeitet und Co., die machen es auch nicht anders, ja. Und da müssen wir dran drehen.
Ja. Ja, es ist ja auch nicht so, also Mütter haben dafür ja auch nicht wirklich einen Gen oder eine Schule, die sie besuchen. Das Kind ist da und sie müssen sich die Kompetenzen selbst beibringen.
Also, ganz genau, sie können gebären und stillen. Ja. Das ist das Einzige, was die biologisch können. Und es ist auch nochmal ganz krass, dass sich auch der Hormonhaushalt eines Vaters, der jetzt ein Baby bekommen hat und sich viel um das Baby kümmert, ändert sich ganz krass und er wird immer fürsorgekompetenter. Mhm. Ne, also das ist auch keine Ausrede. Und Frauen haben, wie du gesagt hast, kein Kümmergehen. Das ist einfach nur Sozialisierung, Gewöhnung. Sie sind achtsam dafür, was getan werden muss und deshalb können sie es gut. Männer können das rein theoretisch ganz genauso. Also wir können uns kümmern, weil wir Menschen sind und nicht, weil wir Frauen sind.
So, ja, schön, genau. Kümmern kann sich jedes Geschlecht und das ist doch ganz, ganz unabhängig davon, ja. Und nochmal zurück zu dir vielleicht, zu dir nach Hause. Wie konnte man sich das dann weiter bei dir vorstellen? 2020 hast du dein Buch rausgebracht, also jetzt 2,5 Jahre schätzungsweise, die du schon mental load-mäßig sehr viel achtsamer zu Hause gelebt hast. Inwiefern hast du dann da deinen Mann mit ins Boot geholt und wie läuft das? Wie kann ich mir euren Alltag zu Hause vorstellen?
Ja, ganz wichtig hier nochmal zu sagen, das war auch ein Prozess. Also wir machen das jetzt so schon seit Jahren, dass sich jetzt nicht Leute unter Druck gesetzt fühlen. Aber wir treffen uns immer sonntags zusammen und machen da unser Küchenmeeting. Und was wirklich passiert ist, anfangs habe ich das immer einberufen, aber mittlerweile macht es sogar öfter mein Mann, weil er komplett überzeugt ist davon, dass es so viel besser funktioniert. Das heißt, wir treffen uns sonntags. Manchmal machen wir das abends am Esstisch, manchmal mittags bei einer Tasse Tee. Und dann besprechen wir die kommende Woche. Was gibt es für Termine, was gibt es für Aufgaben? Jetzt ist mein kleinster Sohn auch in die Schule gekommen, aber vorher war mein Mann komplett für Kindergarten und Co. zuständig. Der hat auch die WhatsApp-Gruppe koordiniert. Ich habe da alles von mir gewiesen und war dann auch irgendwann wirklich nicht mehr Ansprechpartnerin. Und auch alle Aufgaben, die ansonsten an mich herangetragen werden. Ich werde als Mutter halt immer gefragt, was wünschen sich die Kinder zum Geburtstag? Können wir die Kinder irgendwie gemeinsam abholen und so weiter? Dann melde ich auch wirklich zurück, da kümmert sich mein Mann drum oder hier ist die Nummer von meinem Mann oder ich packe Aufgaben einfach in so einen Posteingang und das wiederum besprechen wir dann sonntags. Das heißt, ich habe auch selber gelernt, die Aufgaben nicht einfach anzunehmen und abzuarbeiten, sondern immer zu sagen, okay, Familienaufgabe hat auch noch Zeit bis Sonntag, also kommt das in unseren Sammelordner oder wir haben eine virtuelle Liste und dann besprechen wir, wer was macht. Ja, und so sind wir über diesen Prozess auch sensibel dafür geworden, solche Dinge auch zu teilen. Und was am Anfang einfach auch ein bisschen schwierig war und loslassen fiel mir da vielleicht auch mal schwer, wird dann über die Zeit immer einfacher. Und so machen wir das jetzt seit wirklich 3-4 Jahren und das läuft gut. Und wir wissen halt auch, wenn einen von uns irgendwas stresst oder wir es irgendwas blöd finden, was natürlich vorkommt, dann gibt es da auch einen Raum und einen Ort, um das anzusprechen. Und uns ist auch klar nochmal geworden, wie wichtig es ist, dass wir uns um uns selbst kümmern. Also mein Mann, der geht 2-mal die Woche zum Sport. Ich gehe oft nach der Arbeit noch eine Runde laufen. Und wir sagen einfach, hey, ich würde jetzt gern laufen gehen, passt es? Und dann sagt der andere, ja klar, passt, geh raus. Mhm. Oder er sagt mal, nee, komm, lass uns zusammen Essen machen. Ich bin gerade fix und alle, aber dann gehst du einfach danach raus. Also es ist so eine einfach Absprache, sichtbar machen der Familienarbeit und vor allem auch das Teilen. Und letzter Punkt, zu lernen, loslassen zu können. Also mal angenommen, ich habe hier einen kompetenten Partner oder Großeltern, die das an sich gut machen. Also auch immer mit der Frage begründet, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wir haben ja dann oft auch Menschen, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, die Sachen gut machen. Und dann zu sagen, so, jetzt lasse ich auch mal los, um dann auch zu lernen, das tut mir selber gut, dass ich draußen bin und vielleicht jetzt auch joggen war oder laufen war oder einfach so diese Dinge für mich gemacht habe und dass es mir dann auch besser geht und ich dann wieder mehr Kraft habe. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Und das zu erlernen, das ist für viele Frauen oft auch ein ganz wichtiger Schritt, weil es ihnen halt schwerfällt, rauszugehen und die Sachen hinter sich zu lassen. Das ist was man wirklich erlernen kann. Das ist das Gute.
Hast du da praktische Tipps, die jetzt sofort jeder umsetzen kann, jede und wo man irgendwie mit anfangen sollte, am besten sofort?
Also gut ist immer, sich was zu suchen, was einem Freude bereitet und das Gehirn abschalten lässt. Sowas wie in die Natur gehen, bei manchen ist es Sport, bei anderen ist es Kreativität oder Musikinstrument spielen oder singen, was auch immer. Und sich dafür Raum zu schaffen und mit dem Loslassen lernen, wirklich mal klein anzufangen, vielleicht mal ein halbes Stündchen rauszugehen. Und man weiß, zu Hause läuft alles, weil ich habe da Partner, Babysitter, Großeltern, wen auch immer, oder die Kinder sind groß genug, um da mal zu gucken, wie läuft es denn. Und wenn die Kinder noch ganz, ganz klitzeklein sind beim Loslassen, vielleicht sowas wie, ich lasse den Vater der Kinder mit dem Baby einfach mal ein Stündchen zu Hause und gehe einfach mal raus als Mutter. Und wenn das Baby hungert und ich denn stillen möchte überhaupt oder stille, ruft er mich schon an. Und mit so Kleinigkeiten anzufangen und sich dann zu steigern. Und manchmal ist es so eine Kleinigkeit, wie ich lasse den Wäschekorb mal ganz bewusst hier stehen, lasse los und sage, ich mache das jetzt nicht, sondern ich tue mir was Gutes. Und dann zu merken, wow, das hat was verändert. Und der Wäschekorb, der nicht verarbeitet wurde, war gar nicht so schlimm. Klingt jetzt ein bisschen profan, aber tatsächlich kann ich so mit kleinen Schritten dafür sorgen, dass ich irgendwann den großen Schritt wage und vielleicht mal ein Wochenende weg bin, vielleicht mal einen ganzen Urlaub alleine mache, was auch immer natürlich das Bedürfnis ist. Und so ist es mir immer leichter gefallen und mittlerweile fällt es mir wirklich ganz leicht. Und auch wenn ich manchmal nach Hause komme und es sieht nicht so ordentlich aus, wie ich es gerne hätte, dann weiß ich aber, hey, pass mal auf, was ist jetzt daran so schlimm? Im blödesten Fall räumen wir das gleich insgesamt zusammen auf. Aber diese krasse Unordnung kommt eh nicht vor. Und das bisschen Unordnung, was mich dann stört, damit habe ich gelernt zu leben. Denn wie viel Einfluss hat es wirklich auf mein Leben rückblickend und im Großen und Ganzen. Also dieses Chaos, was mich jetzt gerade echt ein bisschen ärgert, wie blicke ich da ein Jahr später drauf zurück? Und dann kann man sich da so ein bisschen auch fangen mit diesem, oh, hier sieht es aber aus, oh Gott, und wenn ich weg bin, dann läuft hier gar nichts und überall nur Chaos und ich gehe unter und es wird alles ganz furchtbar. Also klar, diese Strukturen kenne ich im Kopf auch, aber da kann man dann vor allem mitarbeiten, wenn man einen Partner hat, der sich seiner Verantwortung dann auch bewusst ist. Und das haben wir oftmals. Ist immer die Frage, trauen wir ihm das dann auch zu, entsprechend das zu lösen, oder stehen wir halt mit dem erhobenen Zeigefinger und kritisieren dann alles, was er eigentlich versucht, im besten Fall zu lösen. Da kenne ich Paare, da haben beide so ihre Herausforderungen, und es gibt natürlich auch Paare, wo er die Verantwortung nicht übernehmen will, wo dann Frauen auf Granit beißen, und das ist dann natürlich schwierig und super ätzend, und da weiß ich dann mit meinem Rat auch nicht weiter, als dass es dann manchmal wirklich vielleicht jemanden von extern braucht, der da mal die Kommunikation zwischen beiden fördert, also von der Paarberatung über Mediation oder sowas. Ja.
Da sind dann nochmal vielleicht ganz andere Thematiken versteckt.
Genau, ganz genau.
Als der Mental Load. Und hat Mental Load, also ohne das jetzt irgendwie böse meinen zu wollen, aber hat Mental Load vielleicht auch so ein bisschen was mit dem Streben nach Perfektionismus, der sehr anstrengend werden kann, zu tun? Also ist das vielleicht auch ein Punkt 2, an dem man arbeiten sollte, könnte? Es muss nicht alles perfekt sein. Was ist perfekt?
Ganz genau, das ist ganz wichtig. Ich möchte aber noch einen Schritt zurücktreten. Warum haben viele Frauen oft das Gefühl oder den Anspruch, alles perfekt machen zu müssen? Und da müssen wir mal anschauen, was Frauen gegenüber die Erwartungshaltung ist. Ne? Früher, so in den 50er, 60ern, in der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel, sollten Frauen ordentlich sein und den Haushalt führen und sich um die Kinder kümmern. Heutzutage dürfen Frauen, Gott sei Dank, wie nett und freundlich, auch berufstätig sein. Zeitgleich ist die Erwartung aber immer noch, dass sie den Haushalt im Griff hat, dass sie sich liebevoll nach dem Job um die Kinder kümmert, dass sie nicht zu früh in den Job geht, dass sie aber nicht zu spät in den Job geht, dass sie sich weiterbildet, aber gleichzeitig kriegen Frauen eine Klatsche, wenn sie dann 40 Stunden plus in der Woche arbeiten. Das heißt, von Frauen wird einfach irgendwie die Quadratur des Kreises erwartet. Und um das zu schaffen, was gar nicht zu schaffen ist, sind viele dann perfektionistisch. Und dann Frauen wiederum zu sagen, ach, der Perfektionismus, ne, so von wegen, ihr könnt nur nicht loslassen, das ist das Problem. Nein, das Problem liegt woanders. Und dann wird aber trotzdem immer wieder die Frau verantwortlich gemacht. Ne? Sie kann halt nur nicht loslassen. Gab es auch im Spiegel mal unmögliches Cover. Also man sah einen eine Frau mit so einer Babytrage, darin steckte der Mann und da steckte wiederum das Baby drin. Und so ein bisschen von wegen, die Väter können halt nur nicht, weil die Frauen sie nicht lassen. Und das ist einfach so massiv gemein und so unfair. Ja. Also erst den Frauen die ganze Verantwortung übertragen und dann zu sagen, ihr könnt nicht loslassen. Da könnte man manchmal, ich sage es vielleicht lieber nicht in einem Podcast jetzt hier, aber da könnte ich wirklich richtig sauer werden. Ja. Und dann zu sagen, okay, gucken wir mal, woher kommt denn dieser Perfektionismus? Und haben wir als Gesellschaft da vielleicht einen Anteil dran? Ja, haben wir.
Okay, ja, wow. Ja, das ist auf jeden Fall auch etwas, ich habe ja selbst die Frage gestellt, bin
ja
da jetzt
nee,
auch
klar,
auf jeden Fall auch eine ganze Ecke schlauer, weil du natürlich absolut recht hast, aber ich bin jetzt 30 geworden, vielleicht bin ich da auch noch mal irgendwie ein Stückchen anders groß geworden, ich weiß es nicht, ist jetzt gerade nur so eine Vermutung, ist wahrscheinlich auch ein Generationenthema.
Total, total. Es ist ein Generationenthema und da meine ich auch eine Verbesserung zu spüren. Das heißt, junge Frauen erleben im besten Fall weniger Druck. Trotzdem ist nach wie vor noch so ein Druck da und tatsächlich muss man wirklich sagen, Frauen haben ja allein schon den Druck, Kinder zu kriegen. Manche wollen das gar nicht, können das gar nicht. Also da ist der eine Druck da und zum anderen ist es so, also ich habe das schon so erlebt, dass es richtig krass wurde, als wir Kinder hatten. Vorher dachte ich auch, so Gleichberechtigung geht doch. Also was haben sie denn alle? Passt doch. Wir müssen einfach nur auf den Tisch hauen. Und ich habe diese Diskriminierung vor allem auch erlebt, als ich Mutter wurde. Also zum Beispiel, dass einfach ich degradiert wurde im Job, dass ich meinen Job verloren habe, weil es hieß, jetzt hat die halt ein Kind gekriegt, jetzt können wir die mal schön aus ihrem Vertrag entlassen und die brauchen wir nicht mehr. Also solche Themen spielen dann halt eine immer größere Rolle, dass ich in der Gesellschaft dann irgendwie nur noch als Mutter wahrgenommen wurde und dachte, hä, alle fragen mich nur noch nach dem Kind, aber mein Mann wird nicht immer nur nach dem Kind gefragt. Also das sind so krasse Dinge, die habe ich dann vor allem richtig erlebt, als ich Mutter wurde. Und das macht nochmal so ein, ist schon nochmal so ein Faktor. Aber ganz grundsätzlich, es geht schon los, warum mischen sich ein Menschen, ob jetzt eine Frau Kinder kriegt oder nicht, ob sie heiratet oder nicht, aber trotzdem diese unbewusste Erwartungshaltung, die ist schon da, dass irgendwie das Ziel einer jeden Frau sein sollte, dass der Prinz kommt, sie holt, ne, er, und sie dann Kinder bekommt. Und das ist einfach so bescheuert. Ja. Und davon loszukommen, ist, glaube ich, auch für junge Frauen heute immer noch doch irgendwie schwierig. Da hast du dann die Insta-Moms, die so signalisieren, dass das traumhafte Leben dann doch genauso
aussieht. Ja, oh Mann, ja, das stelle ich mir auch generell. Also ich bin keine Mutter, aber auch generell als Mutter stelle ich mir diesen Druck auch gerade über die sozialen Medien so enorm vor. Und dann kriegst du da dieses Bilderbuchleben vorgelebt. Denkst dir auch gleichzeitig, nein, das sind nur 30 Sekunden dieses Alltags, aber irgendwie kommt es dann doch an, als oh, die kriegt das alles gewuppt und ich krieg's nicht hin. Und so, boah, ich stelle mir das so belastend vor, wenn man da dann anfängt, sich zu vergleichen, wo man, glaube ich, sehr schnell ist, ohne dass man es will, ne? Beim Vergleichen. Tut der Sache nicht unbedingt gut. Und
nee, überhaupt nicht.
Ist ein Wettbewerb und kein Empowerment der Mütter untereinander. Ja. Aber apropos Empowerment und um wieder, oder nicht wieder, aber um über etwas Positives zu sprechen und natürlich auch darüber, wie man aus der Falle wieder reinkommt. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie man reinkommt. Es ist ja leider liegt es auf der Hand, warum es aktuell noch so schnell geht. Aber um darüber zu sprechen, wie man wieder rauskommt, hast du zu deinem Buch »Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles« ein passendes Workbook erarbeitet. Und könntest du uns da vielleicht ein paar ganz kleine Einblicke geben, was dein Workbook so beinhaltet?
Was da nochmal wichtig ist, es ist schon Zielgruppe Mütter. Und da möchte ich aber nochmal ganz bewusst betonen, es betrifft nicht nur Mütter, ne? Also das ist nicht nur eine Sache von Müttern. Aber dieses Workbook, nicht, dass sich das jetzt eine Frau kauft, ganz erwartungsvoll und denkt, Mist, werden Mütter angesprochen. Da geht es wirklich zum einen darum, Verantwortung aufzuteilen innerhalb einer Partnerschaft, aber dass auch alleinerziehende Mütter da Input bekommen, geht es wirklich darum, auch so Glaubenssätze von der guten Mutter mal in Frage zu stellen, mal zu überlegen, was ist eigentlich, wie kann ich mein Netzwerk erweitern, wie kann ich auch selbst meinen Druck reflektieren und ja, auch diese Schuldgefühle mal so in Angriff nehmen. Wie kann ich mir so inneres positives Netzwerk schaffen? Also, dass ich so überlege, welche Menschen tun mir gut und bestärken mich. Also ganz viel auch so solche Themen, um einfach auch die To-Do-Listen zu mindern, weil der Druck weniger geworden ist. Und das ist natürlich aber immer Arbeit. Also wir müssen tatsächlich aktiv werden. Und ich wünsche mir so für die Zukunft, dass Frauen sich dann nicht mehr ein Workbook bearbeiten müssen, sondern dass sie einfach mit weniger Druck groß werden und erwachsen werden und dann einfach mehr Möglichkeiten der Entscheidung haben und auch nicht für ihre Entscheidungen, die Frauen treffen, ständig irgendwie gemaßregelt werden oder die Menschen mischen sich einfach ein. Und das sollte aufhören.
Und vielleicht noch mal ganz kurz die Kurve zu Nicht-Müttern. Vielleicht kriegen wir die noch mal ganz kurz. Mütter sind besonders häufig von Mental Load betroffen. Das haben wir jetzt, glaube ich, in dem Gespräch schon sehr gut herausgearbeitet. Aber das hast du auch schon gesagt, es betrifft natürlich nicht nur Mütter. Wie kann man sich das bei Single-Frauen, bei Frauen in einer Partnerschaft vorstellen? Wie kommen die dann zu ihrem Mental Load? Hört sich jetzt doof an, die Frage, aber ist da auch wieder der Drang nach Perfektionismus? Ist das so ein bisschen selbst auferlegter Stress, was vielleicht nochmal ein extra Thema sein könnte? Aber ja, wie kann man sich das bei Nicht-Müttern vorstellen, mit was für Mental Load man sich da so auseinandersetzen muss?
Also ich habe so ein Beispiel von einer jungen Bekannten, die sagt, ich habe zwei Brüder und ich bin immer die, die sich um die Feiern für die Eltern und die Geschenke für die Eltern kümmert. Oder eben wie auch im beruflichen Kontext, was ich anfangs gesagt habe, ich bin irgendwie immer die, die bei uns Protokoll schreibt und die Kaffeeküche noch mal ein bisschen aufräumt. Also auch da zu sagen, hey, ich guck mal, was ich überhaupt für Arbeit mache, um die dann sichtbar zu machen, erstmal für mich und dann auch für die anderen zu sagen, pass mal auf, mir ist aufgefallen, ich habe die Geschenke für unsere Eltern immer besorgt. Ich möchte da nicht immer für verantwortlich sein. Das nächste Mal könnt ihr das machen. Oder aber auch mal im beruflichen Umfeld zu sagen, ich würde gerne mal aufschreiben, was wir alles hier für unsichtbare Elfenarbeit tun und dann könnten wir die nochmal neu verteilen. Oder auch dort in der Partnerschaft. Da ist es das Gleiche in Grün, halt nur ohne Kinder. Auch da diese Aufgaben sichtbar machen, gemeinsam absprechen, wer kümmert sich um was. Auch nochmal sagen, hey, wieso fühlen wir uns hier sehr, so in meiner Wahrnehmung, unterschiedlich verantwortlich für die Bereiche und wie können wir das besser aufteilen. So eine Partnerschaft ist eigentlich, wie gesagt, das Gleiche in Grün. Aber ganz generell mal so ein bisschen, ist ganz gut, mal so sensibel zu werden für dieses Thema, um dann mal zu merken, okay, warum bin ich, oder warum fühle ich mich jetzt hierfür verantwortlich? Ne? Warum übernehme ich die Aufgabe auch so fraglos? Ich könnte ja auch einfach sagen, nein, oder ich könnte sagen, diesmal schreibe ich kein Protokoll oder diesmal besorge ich keine Geschenke. Ja, und dann, klar, ist es manchmal so, dass wir tatsächlich mit den Konsequenzen entweder leben, dann, dass ich vielleicht dann mal als nicht so freundlich und lieb wahrgenommen werde oder aber dann auch zu sagen, lasst uns darüber mal sprechen. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, auch immer die Frage, wie viel Kraft und Lust habe ich, mich damit auseinanderzusetzen, aber so für mich selber wahrnehmen, was wird mir da an Verantwortung übertragen und wo sage ich nein.
Und ist so das Abstreifen oder das Ablehnen von Mental Load, ist das auch so eine Art gesunder Egoismus, zu sagen, nö, tut mir nicht gut, ich mache jetzt das für mich?
Genau, also es ist eine gesunde Selbstwahrnehmung. Hm. Ja, halt mit Egoismus vielleicht in dem Sinne gar nichts zu tun, es ist eine gesunde Selbstwahrnehmung zu spüren, ich möchte hier gerade nicht oder das ist mir zu viel. Ich möchte hier eine Grenze setzen und diese Grenze dann auch für sich zu erkennen, um sie dann auch gegenüber anderen einzusetzen, zu sagen, so bis hier und nicht weiter. Ich kann jetzt nicht, ich will jetzt gerade nicht mehr Gespräche zu suchen oder wie auch immer.
Mhm. Alles klar. Liebe Laura, wow, jetzt haben wir schon richtig lange gesprochen, länger
Ja.
als gedacht. Gefühlt waren es jetzt irgendwie 10 Minuten, weil ich das Thema so unfassbar spannend finde und
Ja.
deine Beispiele irgendwie direkt treffen und ohne dass man sich vorher groß mit Mental Load vielleicht auseinandergesetzt hat, da glaube ich, jeder sehr, sehr viel draus ziehen kann und sich jetzt vielleicht viele, ja, irgendwie in den Punkten wiederfinden, weil es doch sehr anschauliche Beispiele waren, die viele ja eben als selbstverständlich wahrgenommen haben, die aber viel belastender sein können, als man es vielleicht meint. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, wir haben keinen super wichtigen Punkt vergessen.
Also es gibt ganz, ganz viele Themen, die noch da irgendwie eine Rolle spielen, aber wir können den Podcast ja nicht 7 Stunden führen. Insofern, das passt, glaube ich.
Leider
Die
nein.
wichtigsten Dinge haben wir angesprochen.
Alles klar. Dann tausend Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Wir werden hoffentlich jetzt alle etwas mehr auf uns achten, die diesen Podcast hier hören. Ich fange jetzt auch damit an. Meine Oma hat bald Geburtstag. Mal gucken, wer sich von meinen Schwestern und mir ums Geschenk
Genau,
kümmert.
vielleicht mal nicht genau die, die es das letzte Mal gemacht hat. Das ist
So,
vielleicht eine
genau.
gute Regel.
Und ich verabschiede mich.
Vielen Dank fürs Gespräch, Alice.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.